Ich bin der Meinung, dass diese Jahre jetzt grundsätzlich gute Jahre waren, im Immobilien zu investieren, weil, und da seid ihr wieder die Datenexperten, es wird langfristiger nicht billiger. Also was ist im Leben schon billiger geworden? Und das gilt auch für Wohnungen in vernünftigen, guten Lagen.
Kompass on Air. Wir machen aus Schallwellen Informationen.
Am Immobilienmarkt tut sich gerade einiges. Preise, Zinsen, Mieten, Neubau, vieles ist gleichzeitig in Bewegung. Aber nicht immer in dieselbe Richtung. Wenn sich beim Kauf wieder mehr Aktivität zeigt, bleibt der Mietmarkt angespannt. Und auch beim Neubau stellt sich die Frage, wo geht es überhaupt noch weiter? Darüber sprechen wir heute in Kompass on Air mit Alexander Budosch, Immobilienexperte, primär als Immobilieninvestor tätig, mit über 20 Jahren Berufserfahrung. Und Simon Thaler, Verhaltensökonom in der Immobilienwirtschaft, Head of Product bei Data Science Service GmbH und auch hier tätig für Forschung und Entwicklung. Schön, dass ihr heute da seid.
Hallo.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Ja, wir werden in der heutigen Podcast-Folge immer wieder Bezug nehmen auf den Immobilienkompass 2025. Das ist unsere jährliche Marktanalyse über den österreichischen Immobilienmarkt, also von Kompass, die wir auch in Kooperation mit der Data Science Service GmbH veröffentlichen. Für 2025 trägt der Immobilienkompass den Titel Leichte Erholung im neuen Zinsumfeld. Sprechen wir schon von einem deutlichen Aufschwung oder sind wir da noch im vorsichtigen Tauwetter? Was habt ihr persönlich am stärksten gespürt? Vielleicht, Simon, fangen wir bei dir an.
Am stärksten gespürt, ich bin natürlich mit den Daten am meisten bewandert. Es zeigt sich natürlich ein Aufschwung. Das Transaktionsvolumen hat wieder im Gegensatz zum Tiefstand 2023 zugenommen. Auch die abgeschlossenen Verträge. Aber von einer richtigen Trendwende würde ich jetzt nicht sprechen.
Ja, ich vertrete auch durchaus auch sozusagen die größeren Investoren, institutionelle Investoren genauso in den Wohnimmobilienmarkt investieren. Und da erkennen wir schon eine deutliche Zunahme der Aktivität. Wir sind ganz einfach seit Mitte 2022 in einer neuen Marktphase. Und an diese neue Realität gewöhnen sich gerade auch die Investoren. Und ich würde durchaus sagen, dass insgesamt das Interesse für Immobilieninvestments auch bei sozusagen institutionellen Investoren durchaus zunimmt.
Gab es denn für euch irgendeinen konkreten Moment, wo ihr wirklich gemerkt habt, da dreht sich jetzt was, da tut sich was am Immobilienmarkt?
Na, vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, da muss man differenzieren. Also es ist immer wichtig zu differenzieren zwischen reinen Eigenkapitalkäufern, also sozusagen die keine Kredite aufnehmen, Klammer müssen, Schrägstrich wollen, und jenen Investoren, die Kredite aufnehmen. Das bezieht sich jetzt sowohl auf private als auch eben auf gewerbliche Investoren. Und was interessant ist, also ich bin mir sicher, in der Nachbetrachtung waren die Jahre 23, 24, 25 eine sehr gute Marktphase. Das Erste, was man meistens merkt in einer Sohle, dass sozusagen die privaten Investoren beginnen zu investieren, also die Eigenkapitalinvestoren, die versuchen aus der Marktunsicherheit, ich sage es jetzt salopp, Schnäppchen zu schlagen, ja, günstig einzukaufen. Das betrifft sowohl private, wie gesagt, als auch gewerbliche im Wohnimmobilienbereich und im Gewerbeimmobilienbereich, aber unser Schwerpunkt heute ist ja Wohnen. Und die Banken, weil du schon das Zinsniveau angesprochen hast, reagieren zeitverzögert. Das heißt, da dauert es so dreiviertel Jahr, Jahr, auch in der Finanzkrise war das schon so, wo ich auch mittendrin schon war, 2008, 2009, dauert das sozusagen eine gewisse Zeit, bis die Banken wieder Appetit bekommen bzw. finanzieren. Und daher und auch dieses Segment, sozusagen, wenn die Banken mehr bereit sind, wieder mehr Kredite zu vergeben im Wohnimmobilienbereich, das wäre das zweite Signal.
Ja, also ich kann da gerne ein bisschen anekdotisch werden. Ich habe es daran gemerkt, dass wir wieder in die Sohle erreicht haben, wo mich meine Ärztin dann zweimal bei den Terminen gefragt hat, ob jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, in Immobilien zu investieren. Ich glaube, es ist auch generell am Markt wichtig, dass man ein bisschen ein Gespür entwickelt, was passiert. Ich habe ein sehr großes Netzwerk und habe zum Beispiel auch eine spannende Anekdote, die mich dazu gebracht hat, dass ich diesen Downturn, den wir ja vorher hatten, irgendwie im Blut hatte, weil dann plötzlich Freunde zu mir gekommen sind. Ja, sie haben jetzt ein verheiratetes Paar, haben jetzt die dritte Wohnung auf Pump gekauft. Er gerade selbstständig, beim Selbstständigwerden. Das war für mich schon so ein Zeichen, da ist vielleicht was im Busch. Mhm. Und da war es dann auch wirklich so, dass dann das war nur während meines PhDs 2022 dann langsam durch die Zinsanstiege das ganze Transaktionsvolumen wieder, wie auch die Daten zeigen, dann zurückgegangen sind, ist und natürlich auch die entsprechenden Preise dann darauf reagiert haben.
Ich möchte noch kurz was ergänzen, weil Simon, insbesondere du, weißt du, beschäftigst dich sehr intensiv mit Verhalten und Psychologie. Es gibt einen starken bremsenden Faktor und da bin ich jetzt wirklich beim privaten Immobilienmarkt, Eigentumswohnungsmarkt. Und zwar, was man oft so hört, weil du deine Ärztin angesprochen hast, ist verknüpft mit der Frage, naja, wird es nicht noch günstiger? Das heißt, es gibt eine latente Erwartung im Markt, dass es vielleicht ja noch billiger, weil denen geht es ja allen so schlecht und in Immobilienentwicklung, es wird noch günstiger werden. Und das ist ein wichtiger psychologischer Effekt, glaube ich, der das Ganze bremst, weil die Fundamentaldaten sind eigentlich so, dass ich auch sagen würde, es ist jetzt sicher keine schlechte Zeit einzukaufen, aber die Menschen denken, es wird vielleicht noch günstiger.
Genau. Ja, danke. Da spreche ich generell von einem Phänomen, das jetzt für Wien vor allem interessant ist. Wir haben seit den 1940er Jahren eigentlich konstant steigende Preise. Wir sind auch durch die Finanzkrise 2007, 2008 eigentlich als Sieger hervorgegangen, weil die Immobilie halt einfach in Österreich als das Bentongold angesehen wurde und dadurch die Transaktionen jetzt, also die Preise, Entschuldigung, nicht unbedingt zurückgegangen sind. Wobei man muss auch wissen, es hat auch andere Zeiten gegeben. Also mit Beginn des Ersten Weltkriegs sind die Preise massiv nach unten gegangen, auch in Wien. Wien war nicht attraktiv und es hat dann 40 Jahre gedauert, bis dann, also nach Kriegsende 40 Jahre gedauert, bis in die 80er, bis die Preisniveaus wieder dort waren, wo sie vor dem Niveau des Ersten Weltkriegs waren.
Mhm.
Und das ist halt auch dann einem Narrativ geschuldet, weil die meisten Leute davon ausgehen, dass Immobilienpreise immer steigen.
Mhm.
Aber das hängt natürlich auch sehr stark mit der Bevölkerungsentwicklung zusammen. Wir haben in Österreich pro Frau eine Geburtenrate von 1,4%. Das heißt, die Bevölkerung schrumpft. Wir bräuchten 2,1 Kinder, um die Bevölkerung zu erhalten. Das heißt, das Ganze muss mit Migration gegengewichtet werden, damit auch die Nachfrage da ist, dass die Immobilienpreise konstant bleiben bzw. weiter steigen. Und da sehe ich halt das Problem, dass wir, wenn man sich die Vorhersagen von OECD und so weiter anschaut, mit den, weil das ist eine lange Frist noch, aber trotzdem nicht mehr ganz weit weg, mit den Jahren 2080, 2090, die 10 Milliarden Menschen in der Welt erreicht haben und dann aber die Weltbevölkerung stagniert bzw. zurückgeht und das natürlich dann auch einen massiven Einfluss auf die Preisentwicklung der Immobilien hat, weil einfach die Nachfrage dann nicht mehr da ist.
Derzeitige Preisentwicklung, also bleiben wir kurz beim Transaktionsvolumen nochmal. Für 2025 hat es eben, wie ihr schon beide angesprochen habt, eine Erholung gegeben, eben vor allem nach dem Tief 2023. Was steckt denn hinter den Zahlen? Wie kann man sich das genau denken?
Also der treibende Faktor war natürlich da die Inflation am Ende des Tages. Das haben wir leider jetzt im Immobilienreport nicht abgebildet, aber wir haben die Zinsen abgebildet. Weil die Reaktion der EZB, die ja die Zinsen mehr oder weniger festlegt, war, dass sie die Inflation eindämmt, dass die Kreditzinsen bzw. die generellen Zinsen, die die Banken dann ja natürlich an die Kunden weitergeben, angestiegen sind. Dadurch sind Kredite teurer geworden und da komme ich wieder zurück auf das Beispiel der Familie, die 3 Wohnungen gekauft hat. Das heißt, die Zinslast hat sie für die, wenn sie variabel verzinst haben, wo wir in Österreich leider Europameister sind oder unter den Top-Ländern stehen. Wenn ich variabel verzinst habe, heißt es dann, okay, meine Zinslast hat sie verdreifacht, vervierfacht. Und das muss ich natürlich mit meinem Einkommen dann irgendwie abdämpfen, weil ich kann das natürlich nicht sofort jetzt zum Beispiel an meine Mieter weitergeben. Mhm. Und das war natürlich dann der treibende Faktor für den Einbruch. Und jetzt hat sich das Ganze natürlich wieder ein bisschen normalisiert. Die Zinsen sind zurückgegangen. Wir sehen aber trotzdem, dass die Zinsen die durchschnittlichen Hypothekarzinsen bei Weitem nicht so stark zurückgegangen sind wie der EZB-Zinssatz. Also das ist teilweise sogar so gewesen, dass der EZB-Zinssatz zwischenzeitlich darunter lag. Das lag meines Erachtens noch daran, dass halt vermehrt die Investoren auf fixverzinste Kredite umgestiegen sind, was jetzt natürlich für ihnen für ein Nachteil war für die Zeit, weil sie natürlich diesen Zinsrückgang dann für das Darlehen nicht mitnehmen haben können.
Alexander, jetzt wo wir gerade beim Zinssatz sind, wie schlägt sich das dann auf Kaufentscheidungen nieder? Wie groß ist auch da der Zeitverzug zwischen Zinssenkung und wirklich dann der Markterholung oder Marktbewegung?
Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, das eigentlich genau dort anschließt. Also ich muss da kurz ausholen, wir sprechen ja jetzt eigentlich von einer relativ normalen von einem relativ normalen Zinsumfeld. Also in der langfristigen Betrachtung ist das jetzt relativ normal. Gegenüber dem abnormal niedrigen Zinsverhältnis, das wir vor in den 2010er Jahren hatten, am Anfang der 2020er Jahre, ist es natürlich deutlich dramatisch höher. So, ich wage die These aufzustellen, dass so ein Umfeld, wie wir das zwischen 2012 und 2022 hatten, wahrscheinlich es nie wieder geben wird. Es sei denn, es kommt wieder irgendein schwarzer Schwan um die Ecke und die EZB muss noch einmal sozusagen in die Negativzinsen gehen. Leider gibt es aber dann andere Faktoren, die mich nicht so positiv stimmen, dass dieser Peak, den wir damals, ich nenne das Peak Immobilien, dass wir den jemals noch erreichen. So, das heißt, der Mensch war mal gewöhnt, das Risiko kostet kein Geld. Das bedeutet, ich nehme einen Kredit auf und zahle dafür keine Zinsen. Das ist ja de facto so. Man hat einen Aufschlag bezahlt und eine Marge und das war nicht bei null, aber wir hatten Negativzinsen. Und die Menschen kommen jetzt aus diesem Umfeld und jetzt zahlen sie plötzlich wieder ganz normale 3% im Schnitt für Wohnen bei Gewerbeimmobilien bis 4 inklusive Aufschlag, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen. Und das ist natürlich ein dramatisch höheres Niveau gegenüber null, ist aber eigentlich ein ganz normales Zinsniveau. So. Und jetzt sind wir bei dem einerseits bei den rein privaten Investoren, sind wir dort bei der Aussage vom Simon, das ist einfach eine Haushaltsbudgetrechnung, die sagt, wie viel kann ich mir eigentlich Zinsen und Tilgung, also Kapitaldienst insgesamt, eigentlich leisten. Das ist natürlich jetzt deutlich anders und höher als vor 5 Jahren oder 10 Jahren. Und bei den gewerblichen Investoren ist es halt so, dass es immer einen Gap braucht zwischen einer Immobilienrendite und einer Fremdkapitalrendite. Also was das vereinfacht heißt, ich muss ja sozusagen diese Kredite bedienen, auch im gewerblichen Bereich, aus Miete. Also wenn ich eine Wohnung vermiete, das gilt auch für Eigentumswohnungen, wenn ich die zu Vermietungszwecken erwerbe, dann muss die Rechnung sicher irgendwann ausgehen. Und wenn der Zins, wenn die Immobilienrendite der Wohnung bei 4% ist und ich 4% Zinsen zahle, dann wird sich das nicht ausgehen, weil da ist der Cashflow mit Sicherheit deutlich negativ. Idealerweise sollte ein Spread so zwischen 1,5-2% sein. Das heißt, die Immobilienrendite ist 1,5-2% höher als die Fremdkapitalbelastung. Wir nennen das diesen sogenannten Leverage-Effekt oder der positive Hebel aus einer Fremdfinanzierung bei einer Immobilie. Und das beginnt auch wieder, nimmt zu, aber ich würde schon sagen, dass jetzt noch hauptsächlich die Eigenkapitalinvestoren, die gutes Eigenkapital haben, jetzt im Vorteil auch am Markt sind, weil dieser klassische Hebelzugang, der funktioniert noch nicht durchgehend.
Ja, gleichzeitig hat sich ja auch regulatorisch einiges getan im letzten Jahr, Stichwort KIM-Verordnung, die Mitte 2025 auslief. Alexander, wie erlebst du das in der Praxis? Werden jetzt Kredite wieder leichter vergeben?
Also da muss ich auch vielleicht ein kleines Insight geben. Ich war selber über 10 Jahre Kreditinstitutleiter. Also das heißt, ich weiß, was es heißt, unter der österreichischen Finanzmarktaufsicht zu arbeiten. Das ist wirklich eine strenge Regulatorik, die wir in Österreich haben. Und ich muss dazu schon eine Anmerkung machen. Es ist zwar die KIM-Verordnung ausgelaufen, aber es gibt auch eine Empfehlung an Kreditinstitutleiter oder Leitfaden, heißt es, glaube ich. Bin jetzt auch schon mehrere Jahre nicht mehr, wie jetzt genau die Bezeichnung ist. So, jedenfalls, ich sage das einmal so ganz klar. Ich hätte nicht in meiner Zeit, auch wenn es dann nur mein Leitfaden oder eine Richtlinie ist, hätte gesagt, naja, ich nehme jetzt die unternehmerische Freiheit als Bank und behandle das weit flexibler. Ich muss aber fairerweise sagen, die Banken tun es. Es hat sich verbessert. Die Vorstände, Geschäftsleiter, denke ich, tun auch alles, um hier mehr Immobilienfinanzierungen möglich zu machen. Wir wissen auch von großen Banken, dass sie zunehmend Wohnimmobilienkredite bereit sind zu vergeben. Aber das dahinterliegende Grundthema hat sich sozusagen nicht geändert. Grundsätzlich, was die vielleicht kurz noch zu den Ausfällen, also dahinter liegt ja sozusagen diese Non-Performing-Loan-Quote, das sind also Kredite, wo Zins oder Kapital über 90 Tage überfällig sind. Mhm. Und diese Quote hat sich zwar, ich glaube, von 2% auf 3% erhöht innerhalb jetzt dieser sogenannten Krise, ich sage lieber dieser Marktphase der letzten Jahre, aber nicht so stark wie im Gewerbeimmobilienbereich. Und daher würde ich vorsichtig positiv aufgrund der von Simon angesprochenen Nachfrage an Wohnen davon ausgehen, dass es tendenziell leicht besser wird.
Jetzt interessiert mich natürlich die Frage, was ist gekauft worden, wenn wir von Immobilientypen sprechen. Der Immobilienkompass zeigt, es werden immer mehr Wohnungen gekauft, Grundstücke brechen so ein bisschen ein. Simon, was sagt das auch über die Zukunft des Neubaus aus?
Da ist natürlich einer der treibenden Faktoren, sind die Baukosten. Das kriege ich jetzt, bin ursprünglich Tiroler, ich glaube, man hört es, auch vom heimischen Markt mit, weil ich dann natürlich die meisten Leute in der Branche kenne, abgesehen von Wien natürlich, dass da die Bauträger und Entwickler mittlerweile Probleme bekommen. Weil hohes Risiko eingegangen, sind davon ausgegangen, dass die Zinsen teilweise so niedrig bleiben. Da sind jetzt schon die ersten in Zahlungsschwierigkeiten. Dann gestiegene Baukosten. Es ist nicht mehr ganz so attraktiv, wirklich was zu entwickeln und auch dann nicht mehr ganz so einfach, zu den entsprechenden Preisen die Immobilien mit der entsprechenden Rendite zu verkaufen. Also würde ich behaupten, dass da momentan, ja, das die Hauptgründe dafür sind, dass das Ganze, also dass vor allem Grundstücke nicht mehr so oft transaktioniert werden, gleich mit dem Neubau und vermehrt auf Bestand zurückgegriffen wird, damit man Transaktionen abwickelt.
Abgesehen jetzt von der Seite des Bauträgers, warum profitiert man so vom Bestand?
Weil man es mit meistens entsprechenden Abschlägen natürlich kaufen kann, weil die natürlich auch zu deutlich niedrigeren Kosten damals gekauft worden sind und dann natürlich auch der Verkäufer entsprechend bereit ist, einen entsprechend niedrigeren Preis anzunehmen.
Alexander, wenn wir von Wohnungen, vor allem im Erstbezug in Wien sprechen, dann kann man das ja die meisten kaum noch unter 20 Euro pro Quadratmeter finden, auch in Randlagen nicht. Wie erklärt sich das? Und gibt es auch noch Lagen, wo eben Neubau überhaupt noch funktioniert?
Ja, also du hast das schon vorweggenommen. Also es ist wirklich höchst dynamisch bis dramatisch, die Mietpreisentwicklung. Ich betone nochmal, ich bin unabhängiger Berater und kein Immobilienmakler, weil sonst könnte man meinen, ich versuche den Markt irgendwie schön darzustellen. Aber es ist wirklich aus meiner Sicht dramatisch. Es ist genauso, wie du sagst, es ist egal in welcher Lage in Wien, eine Erstbezug-Neubauwohnung ist de facto unter 20 Euro nicht zu bekommen. Und selbst dort ist es so, dass die Makler Zelte aufstellen, sich dort Dutzende Leute anstellen. Mhm. Du kannst dir eine Musterwohnung für 10 Minuten, ich überspitze jetzt leicht, aber so ungefähr für 10 Minuten anschauen. So, und das ist es. Bei günstigeren Wohnungen, also zum Beispiel Richtwertwohnungen, Altbau, höre ich von Beispielen, wo über 100 Bewerbungen abgegeben werden von Mietern, die also Lebenslauf, also Einkommensnachweis, das ist eh klar, das war immer schon so, ja, bei seriöser Vermietern, aber die Lebensläufe abgeben und sich bewerben müssen. Ja? Also unlängst mit einer Dame gesprochen, in einem Geschäft, weil wir haben gesagt, okay, Immobilienmarkt. Sagt, na, also sie ist jetzt total happy, weil sie hat sich für eine Wohnung beworben und sie wurde da jetzt quasi ausgewählt. Das heißt, wir haben eine extreme Nachfrageüberhang, der von Jahr zu Jahr sich deutlich verschärft. Es sind zehntausende Wohnungen, die fehlen. Also es kann das nur so behoben werden, dieses Thema, indem große, wirklich große Projekte jetzt rasch in den nächsten Jahren nachkommen. Das Thema ist nur, dass diese dynamische Entwicklung anhalten wird, weil wenn ich sage, ich möchte jetzt mit einem Projekt beginnen, das realisieren, dann ziehen die Leute in 3 Jahren ein. Mhm. Das heißt, diese Phase wird noch, dieser Backlog wird noch viel länger dauern. Das Thema Umnutzung von anderen, von Büroimmobilien etc. ist alles wichtig. Aber es braucht wirklich eine richtige Wohnbauoffensive. Und zwar, ich rede da wirklich von tausenden Wohnungen, die bis 2030 realisiert werden sollten. Sonst wird das so sein, dass diese Preise noch mehr steigen und das Ganze natürlich ein gesellschaftliches und soziales zunehmendes Problem wird in Österreich.
Es ist jetzt also eigentlich Eigentum und Miete. Bei Miete wird es ja wahrscheinlich genau gleich ausschauen, die Riesennachfrage, oder?
Ich habe jetzt also mich ausschließlich auf die Miete bezogen. Mhm, ja. Im Eigentumsbereich ist es so, dass wir natürlich schon ein Leistbarkeitsthema nach wie vor haben, weil wer hat jetzt, sage ich einmal, da wird das ganze Lob sagen, 100.000, 200.000 Euro Eigenkapital und kann sich einen Kredit leisten. Also das ist ja nicht die breite Masse in Österreich.
Ja, sicher. Ja.
Na, und vor allem, natürlich haben wir in Wien den großen Vorteil, dass ungefähr 60% des Marktes ja sowieso nicht am freien Markt sind. Das muss man dazu sagen, weil eben genossenschaftlich oder Wiener wohnen.
Ja.
Deshalb sind wir auch, ich habe damals eben auch an der Universität Reading als Assistenzprofessor gearbeitet. Da war Wien ein Paradebeispiel für die Schaffung leistbaren Wohnraums, weil es gibt keine vergleichbaren Städte, zumindest nicht in Europa, die das so durchführen. Und deshalb muss da wahrscheinlich auch die Politik entsprechend tätig werden. Und noch ein Kommentar zu dem, was du gesagt hast. Ein Freund von mir hat gerade Wohnung gesucht und ist dann zu einer großen Gesellschaft bzw. Genossenschaft gekommen und die schalten die Inserate gar nicht mehr, weil sie sagen, wenn sie die Inserate schalten würden, weil der Großteil des Bestandes von ihnen ist Altbau, die könnten die Flut an Bewerbern einfach nicht handeln. Das geht alles mittlerweile über Kontakte.
Danke, Simon, möchte ich auch noch präzisieren. Also ich habe hauptsächlich über den freien Markt gesprochen, wo sozusagen die Leute hindrängen, die auch die Anforderungen oft dafür. Es gibt ja diese sogenannte Mittelschicht, die nicht sehr viel Eigenkapital hat, aber einen Job hat, die Miete gut bezahlen kann, die drängt in diesen freien Markt und daher explodieren dort die Mieten.
Mhm.
Und natürlich ist die Mieterexplosion auch dem geschuldet, dass man sie über die letzten Jahre einfach durch die Zinsen nichts mehr leisten hat können. Dann drängt natürlich alles in den Mietmarkt und entsprechend steigen die Mieten.
Also was in Wien früher gut funktioniert hat mit Genossenschaft und Gemeindebau, scheint jetzt nicht mehr gut vor dem Marktdruck zu schützen.
Ja, weil eben, da sprechen wir jetzt auch wieder von Wien generell. Die Peakzeit Wiens war in den 1920ern ungefähr, wo 2 Millionen Einwohner und so weiter. Und das ist dann über die Kriege und so weiter relativ stark zurückgegangen. Aber jetzt hat die Attraktivität Wiens trotzdem eben durch diese teilweise noch sehr großen Anteil vom Markt an geförderten beziehungsweise durchs Mietrechtsgesetz geschützten Mietpreisen entsprechend auch wieder zugenommen. Also ich glaube, in Wien haben wir das Glück, dass wir sicher in einer der leistbarsten Städte Europas leben. Wenn man vergleicht jetzt München und so weiter, das ist ja schon seit längeren Jahren eigentlich nicht leistbar.
Auch externe Faktoren spielen ja eine große Rolle. Steigende Ölpreise, geopolitische Entwicklungen, Inflation haben wir schon gehabt vorhin. Wie stark beeinflusst das jetzt die Planungssicherheit, auch die Leistbarkeit von Käufern und Entwicklern?
Also da würde ich gerne auch zum Thema Unabhängigkeit, da müssen wir mal, bevor wir über Geopolitik reden, über Österreich-Politik reden. Also ich finde, alle Maßnahmen, die zu leistbaren Mieten führen, die sind absolut begrüßenswert. Also niemand, glaube ich, möchte von uns, wird begrüßen, wenn die Mieten nicht stark steigen. Was nur passiert ist jetzt, dass durch politische Eingriffe wie die sogenannte Mietpreisbremse bei Investoren, die eigentlich den Wohnraum schaffen, und da rede ich nämlich auch vor allem von internationalen Investoren. Also es gibt große internationale Investoren, börsennotierte Gesellschaften etc., die in Wien gerne große Wohnbauten etc. richten wollen. Und da kommen jetzt die Signale an, da gibt es eine Politik, die greift sozusagen in diese, weil ich habe vorher ein bisschen über das Rechnen gesprochen, das sind natürlich Geschäftsfälle, Business Cases. Und wenn natürlich hier Entscheidungen getroffen werden, die das alles umwerfen oder die Businesspläne sozusagen nicht mehr so funktionieren, dann schafft das eine große Unsicherheit. Und das hat zur Konsequenz, dass diese Investoren, die eigentlich den Wohnraum schaffen sollten, Österreich wie Deutsche, Private, andere, die große Wohnanlagen bauen, natürlich davor zurückschrecken und sagen, naja, was kommt da jetzt sonst noch? Dann wird in den freien Markt, Mietmarkt eingegriffen. Und das will ich einmal sagen, das ist einmal das österreichische Thema. Da braucht es Planbarkeit. Ja? Also wenn ich keine Planbarkeit habe als Immobilieninvestor und Errichter, dann ist das sehr schwierig. Geopolitisch glaube ich, also Simon, weiß nicht, bist du da internationaler vielleicht ein bisschen?
Ja, da haben wir das große Problem, weil der große Inflationsanstieg dazumals, der eben zu dieser Marktphase ab Mitte 2022 geführt hat, war begründet auf dem Ukraine-Krieg. Ölpreise sind gestiegen, wenn die Ölpreise steigen, steigen Transportkosten, steigen die Preise für Produkte, heißt Inflation ist in die Höhe geschossen. Was haben wir jetzt? Mehr oder weniger genau dieselbe Situation. Wir haben einen US-amerikanischen Präsidenten, der bewusst oder unbewusst oder aus welchem Grund auch immer den Iran angegriffen hat, ohne zu bedenken, dass die Straße von Hormuz das Nadelöhr der ölexportierenden Länder ist. Wir sehen es jetzt schon, der Standard hat gestern gerade getitelt, dass in Deutschland und Österreich eben die Inflation wieder ansteigt. Und ich kann es nicht abschätzen, aber wenn der Konflikt noch länger weitergeht, dann haben wir wieder dieselbe Situation eben wie dazumals. Was wird die EZB machen? Wird wieder mit den Zinsen nach oben gehen, heißt, Immobilien werden wieder weniger attraktiv, in der Bewertung vor allem relevant, weil vor allem für Eigentumswohnungen, die vermietet werden, kommt ja das Ertragswertverfahren zur Benutzung, wo dann die entsprechenden Kalkulationszinsen ansteigen, dadurch die Bewertung der gekauften Eigentumswohnung sinkt und ja, dann haben wir wieder einen Teufelskreis, der den Markt wahrscheinlich abkühlen lässt. Also meine persönliche Meinung ist, dass wir in sehr risikobehafteten Zeiten sind und ich jetzt wahrscheinlich wirklich noch, wenn ich mir eine Immobilie kaufen wollen würde, abwarten würde.
Also ich sage es ganz vereinfacht, das große Thema ist, und das können wir alle nicht abschätzen, die Sache kann sich in ein paar Monaten beruhigen. Ich befürchte leider, das wird jetzt schon eine Phase sein, die uns heuer begleiten wird, weil sich das so schnell nicht abbauen lässt, dieser Rückstau. Und das, was ich problematisch politisch sehe, dass wir wieder in Zeiten der Machtpolitik zurück sind. Mhm. Das heißt, das Recht des Stärkeren. Und das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf die USA, das ist in Russland so. Und das ist das, weshalb ich etwas skeptisch bin, ob wir so Zeiten wie vor 10 Jahren wieder erreichen werden, solange es solche Politiker an der Macht sind. Weil es zählt das Prinzip des Stärkeren und nicht demokratische andere Themen. Ja,
ja, ich möchte da gerade noch anschließen, weil ich glaube, dass das definitiv noch länger mit den Preisen so gehen wird, weil die komplette Ölinfrastruktur oder die komplette, aber Teile der Ölinfrastruktur im Iran und so weiter sind immer noch zerstört und es wird Jahre dauern, bis das wieder aufgebaut wird. Also ich glaube, dass wir da wahrscheinlich schon mit einer längeren Inflationsperiode zu tun haben werden und die EZB dann entsprechend reagieren wird. Und um auf die Politik zu sprechen zu kommen, ich glaube, ich habe es vorher schon erwähnt, da ist halt natürlich auch das Problem, dass wir in eine gewisse Richtung steuern und eben weil wir Migration brauchen, um, also zumindest in Österreich, unsere Bevölkerung entsprechend konstant zu halten, beziehungsweise dass sie wächst, muss ich mir dann da schon die Frage stellen, ob ich diese politischen Bewegungen unterstütze, wenn ich jetzt selbst eine Immobilie besitze.
Ich würde noch als Abschlussfrage gern bei der Leistbarkeit bleiben, noch kurz vielleicht eine kurze Prognose für die kommenden Jahre oder auch für 2026. Wenn jemand gerne ein Wohnungseigentum kaufen wollen würde, kaufen oder noch warten?
Also ich rate niemanden dazu zu warten. Ich denke, es ist nur, diese Frage ist sehr angebracht und passend. Sie ist nur so allgemein schwer zu beantworten. Also ich denke, wenn in der persönlichen Situation man eine gute Aussicht hat, dass man sagt, ich kann mir das gut leisten, es ist eine Finanzierung etc., die Sinn macht, die gut leistbar ist, die jetzt nicht meine sozusagen Möglichkeiten deutlich übersteigt, dann gibt es für mich keinen Grund eigentlich zu warten. Ich glaube, insbesondere wenn man jetzt dem Simon zugehört hat, das würde ich unterstreichen. Ich bin der Meinung, dass diese Jahre jetzt grundsätzlich gute Jahre waren, in Immobilien zu investieren, weil, und da seid ihr wieder die Datenexperten, es wird langfristiger, nicht billiger. Also was ist im Leben schon billiger geworden? Und das gilt auch für Wohnungen in vernünftigen, guten Lagen. So. Aber es gibt immer Ausreißer. Es gibt natürlich schlechte Einfamilienhäuserwohnungen, die man kaufen kann, und es gibt immer gute Lagen und auch einen Zufall, ein Glück. Wenn es für denjenigen, diejenige Sinn macht, das wirtschaftlich gut tragbar ist, dann sollte man meiner Meinung nach eine Möglichkeit am Markt nutzen.
Ja, ich sage da klassisch, it depends, weil der Immobilienmarkt durch seine Heterogenität und die räumliche Komponente ist ein sehr lokaler Markt. Ich sehe das in Thiersee zum Beispiel, mein Heimatort, wunderschöne Ortschaft, aber mittlerweile halt dadurch auch nicht mehr leistbar, war vor einigen Jahren ganz anders, weil es einfach nicht in den Kerntourismusgebieten gelegen ist und dadurch nicht ganz so attraktiv war, wie jetzt, keine Ahnung, Kitzbühel oder der Großraum Kitzbühel und so weiter. Ich glaube, es macht sowohl Sinn, jetzt zu kaufen, weil wir eben diese Preisrückgänge gehabt haben, aber wenn ich nicht unbedingt muss, kann ich auch noch meine paar Jahre warten.
Bring's schon noch gerne auf Zahlen runter. Wenn wir uns die Grundstückspreise auch für Wohnprojekte etc. anschauen, dann sind die sehr wohl in Wien für große Wohnimmobilienprojekte, für Mietwohnungen, Eigentumswohnungen deutlich zurückgegangen in gewissen nicht so guten Lagen, Transdanubien etc. von weit über 1.000 Euro auf unter 1.000 Euro, nur um ein Gefühl zu bekommen. Und was die Baukosten betrifft, vertrete ich die Meinung, dass das allenfalls noch im Moment, wenn man gut verhandelt, ein bisschen was drinnen ist, weil die Baufirmen Auslastung schaffen müssen, damit sie die Leute nicht freisetzen müssen. Aber die Baukosten werden nicht wirklich sinken. Und da wiederhole ich noch einmal mein Zitat, wann ist schon mal was wirklich billiger geworden? Das heißt, die umgekehrte Antwort ist jetzt, wenn diese Basiseffekte sozusagen nicht weiter sinken, was ich mir nicht vorstellen kann, ist der Zeitpunkt sicher auch kein schlechter.
Ja, da würde ich gerne noch was Verhaltensökonomisches einbringen. Das sogenannte Extrapolation Bias, das davon ausgeht, oder das sagt, dass Menschen oft mal die Vergangenheit in die Zukunft projizieren. Und dem sollte man sich halt auch bewusst sein. Nur weil jetzt die Immobilienpreise über 70 Jahre oder fast 80 Jahre nur gestiegen sind, heißt es nicht, dass die in der Zukunft weiter steigen werden. Deshalb auch eine kleine Anmerkung von meiner Seite. Ich arbeite gerade selbst an einem Projekt, wo ich ein bisschen über diese ganzen verhaltensökonomischen Verzerrungen aufklären will. Da wird es hoffentlich bald was dazu geben, also eine Webanwendung bzw. eine App. Also wenn das interessiert, würde ich mich freuen, wenn ich da Feedback dazu bekomme, weil ich entwickle das jetzt momentan gerade so in meiner Privatzeit. Aber ich glaube, dass man sie generell am Immobilienmarkt, weil man eben diese zwei Komponenten hat. Wir haben einerseits die Investitionsfunktion, wo ich mein Geld investiere, aber andererseits im Vergleich zum Finanzmarkt auch die Konsumfunktion. Ich lebe in der Immobilie. Ich habe Emotionen, die ich damit verbinde. Und genau deshalb ist die Verhaltensökonomie für die Immobilienwirtschaft eigentlich viel wichtiger als für die Finanzbranche, wo sie aber in der Forschung viel stärker ist. Und deshalb, glaube ich, müssen sich alle Parteien, die am Immobilienmarkt tätig sind, mit verhaltensökonomischen Konzepten auseinandersetzen, um auch fundierte, wie soll ich sagen, bessere Entscheidungen treffen zu können.
Also kaufen oder noch warten, it depends, das habe ich sehr treffend gefunden. Ich habe es auf jeden Fall super spannend gefunden. Also es waren auch beide Perspektiven zu hören, weil man merkt, da sind schon sehr viele Faktoren und auch Daten dahinter, die man so eigentlich gar nicht wirklich mitkriegt von außen. Danke euch beiden auf jeden Fall für die spannenden Einblicke.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne, danke für die Einladung. Und wenn jemanden die Daten noch mehr interessieren, gerne bei Compass vorbeischauen und den Immobilienmarkt-Report lesen. Wir freuen uns auf Feedback.
Natürlich auch ein großes Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Beim nächsten Mal bleiben wir beim Thema Daten und zwar im Grundbuch, nehmen das Firmenbuch aber auch gleich mit. Konkret geht es um Registerlösungen und wofür wir diese eigentlich wirklich benötigen. Ich bin Laura Drechsler, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Compass on Air, der Business-Podcast der Compass-Gruppe. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens und lassen Sie gerne eine Bewertung da. Alles zu den Inhalten dieses Formats sowie Informationen zur Compass-Gruppe finden Sie auf www.compass.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.